Ja, wir wollen über das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland sprechen, das du gemeinsam mit Caroline Hand jetzt herausgegeben hast, und wollen ja einen Einblick in das Buch nehmen, das weniger nur ein Sachbuch ist, sondern in dem es vor allem um die Erfahrungen von Gewalt an Frauen geht, erzählt von Überlebenden, von Angehörigen, Zeugen, Zeuginnen. Und aber ihr habt noch mit vielen weiteren gesprochen, auch ja, Kriminologinnen, WissenschaftlerInnen, SozialarbeiterInnen. Und wir wollen da einen näheren Blick in dieses Buch vornehmen, aber zunächst die Frage, wie ihr dazu gekommen seid, euch mit dem Thema Femizid zu beschäftigen und auch ein Buch dazu zu schreiben. Was war so der Auslöser?
Also der Auslöser war ein Mord. Inzwischen kann ich auch Mord sagen, weil da vergangene Woche das Urteil dazu gefallen ist. Direkt bei mir um die Ecke, also in der Nähe von meinem Wohnort, wurde eine junge Frau umgebracht, Miriam, auf offener Straße mit mehreren Hammerschlägen auf den Kopf. Der Mord ist bekannt unter dem Namen Auwaldmord, weil das hier im Auwald passiert ist, in Leipzig. Das ist ja so ein Stadtwald, der ist generell sehr belebt, viele Leute dort. Aber das ist jetzt vor ungefähr 2 Jahren passiert, am 8. April 2020. Das war der allererste Lockdown, den wir erlebt haben, und da war wunderbares Wetter, Frühling und so. Und weil halt alle Cafés und sogar damals die Spielplätze geschlossen waren, war dieser Park halt ja rammelvoll, muss man sagen. Da waren jede Menge Menschen unterwegs, und um 11.40 Uhr ist diese Tat passiert ungefähr. Und also mitten am Tag, und ich fand das so unfassbar, wie halt einfach so ein brutales Verbrechen, und man muss dazu sagen, die junge Frau hat ein Baby am Körper, das war 6 Wochen alt, in so einem Tuch, wie jemand eine Frau in aller Öffentlichkeit erschlagen kann, mit einem Baby noch am Körper, das ist Gott sei Dank unverletzt geblieben, aber die Frau ist 2 Tage später im Krankenhaus gestorben an ihren Verletzungen, so schwer waren die. Und das hat mich natürlich fassungslos gemacht, weil es einfach direkt bei mir um die Ecke war. Und zeitgleich sind da so überall Plakate aufgetaucht, das ist ja auch so ein linksalternatives Viertel hier im Süden von Leipzig, Femizide und Femizide sind keine Familientragödie, und da waren also überall so Plakate angekleistert, Graffiti und so weiter, und das hat mich halt sehr nachdenklich gemacht, weil ich mit dem Begriff erstmal nichts anfangen konnte, beziehungsweise ich kannte den, aber aus Südamerika, also da gab es ja diese riesigen Demos, da gab es also Frauen in sehr, sehr großer Zahl, die umgebracht wurden, ja regelrecht abgeschlachtet. Das hatte ich so ein bisschen verfolgt und habe gedacht, das war ein Femizid, wieso denn das? Was ist denn, hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das ist doch, hat doch mit Deutschland nichts zu tun. Und ich bin Journalistin und meine Kollegin, die Caroline Handjes auch, wir arbeiten zusammen in der Redaktion Exakt und Fakt beim MDR. Und sie hat auch schon viel zu Frauenthemen gearbeitet und Gewalt gegen Frauen und Feminismus und Queerness und so. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben einfach mal geguckt, was ist das denn, ein Femizid und so weiter. Und dann haben wir ganz schnell ganz viele Dinge gefunden, die uns total erstaunt haben, weil wir das alle beide auch nicht wussten. Also uns war das nicht so klar, also diese ganzen Mechanismen, die dahinter stecken, und dass es auch ganz gute Präventionsangebote eigentlich gibt, ganz viel Wissen darüber, aber das ist halt noch gar nicht so an die breite Öffentlichkeit gekommen. Und dann haben wir erstmal einen Fernsehbeitrag gemacht für Exakt, haben andere Fälle noch gefunden, also von denen es ja wirklich unglaublich viele gibt, das passiert ja jeden dritten Tag. Das heißt, andere Fälle zu finden war leider, muss man sagen, ja überhaupt kein Problem, weil es einfach so viele sind. Und dann haben wir einen Fernsehbeitrag gemacht für Exakt, einen längeren. Dann haben wir einen Beitrag nochmal für Fakt gemacht, also für die ARD, und haben da ganz, ganz viele Reaktionen drauf bekommen. Und dann hat uns eben auch ein Verlag angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht ein Buch drüber schreiben wollten, weil bis dato gab es noch keins dazu. Also inzwischen ist vor uns eins erschienen von Margarita Betoni und Laura Backes. Aber das sind sozusagen die 2 großen, also die 2 einzigen Bücher zu diesem Thema, die bis dato in Deutschland erschienen sind. Und das bei so einem krassen Problem und bei so einem ja doch großen Wissen, was es eigentlich gibt dazu.
Mhm. Und ihr habt nun rausgegeben, Femizide, Frauenmorde in Deutschland, so ist das Buch betitelt. Und es ist nicht etwa ein Sachbuch, was man vielleicht aufgrund des Titels so erwarten könnte, dass es da um Statistiken geht, um ja einen reinen Blick vielleicht in das, was so im Gesetz steht, sondern ihr verknüpft da all das doch auch faktische im Buch mit persönlichen Erlebnissen von Gewalt an Frauen. Und so habt ihr sehr viele Interviews dazu geführt auch. Wie seid ihr da an zum Beispiel ja von misogyner Gewalt betroffenen Frauen gekommen und wie habt ihr das alles in diesem Buch geschafft zu versammeln, diese sehr persönlichen Geschichten?
Also das ist ja, wie ich ja schon sagte, sind wir beide Journalistinnen und arbeiten eigentlich fürs Fernsehen, die Caroline auch noch ganz viel für das Radio. Und das ist ja unsere Arbeit, unsere tägliche. Ne? Also wir gehen los, wir recherchieren und es gibt auch im Fernsehen keinen Bericht über irgendetwas ohne Fallbeispiele. Also ohne das geht es ja gar nicht. Also wenn man nicht Leute hat, die davon betroffen sind in irgendeiner Art und Weise, und die einem dann berichten können und die dann anhand der Berichte man dann auch sehen kann, okay, das und das ist falsch. Und so war natürlich dann unsere Herangehensweise. Also die journalistische ist halt zuerst immer nach Fällen gucken. Und das haben wir ganz klassisch gemacht, erstmal Presserecherche gemacht. Wo sind denn Fälle passiert und wo sind da Anknüpfungspunkte? Und das sind meistens die Gerichtsprozesse. Das sind ja schwere Verbrechen, die ziehen natürlich Gerichtsprozesse nach sich. Und dann sind wir zu den Gerichtsprozessen gegangen, haben mit den AnwältInnen Kontakt aufgenommen, über die AnwältInnen Kontakt zu den MandantInnen. Die meisten oder eigentlich alle waren sehr, sehr offen mit uns zu sprechen, weil sie einfach auch die Betroffenen sagen, das muss an die Öffentlichkeit. Wir wollen die anderen Leute warnen, dass denen das Gleiche nicht passiert. Und deswegen hatten die auch so einen großen Drang zu erzählen. Und deswegen haben wir also das ja protokolliert, was sie aufgeschrieben haben. Wir haben das aufgenommen und das dann halt in einer reportagigen Form aufgeschrieben, damit das möglichst gut nachvollziehbar wird. Und anhand dieser Geschichten, die wir erzählt bekommen haben, immer geguckt, was ist denn da falsch gelaufen? Also wer hätte an welcher Stelle wie intervenieren können oder müssen? Und was ist dann den Frauen? Und viele haben auch gesagt, mindestens genauso schlimm, und das ist ja schon mal eine Aussage von Frauen, die schwere Gewalt erlebt haben, mindestens genauso schlimm war der Umgang mit den Behörden danach, also mindestens genauso schlimm wie die Gewalttat selbst. Und das hat uns schon wirklich sehr schockiert, dass das einfach, also so krass ist, das eint eigentlich alle Geschichten, dass es da Behördenversagen gab an der einen oder anderen oder an mehreren Stellen.
Kannst du vielleicht ein bisschen ja einen Einblick in die Geschichten geben, von denen ihr erzählt oder vielleicht auch, ne, wie unterschiedlich oder ähnlich ist das, was die Frauen da in eurem Buch Femizid erzählen?
Also erstmal ist es insofern unterschiedlich, dass die Frauen wirklich, also wir haben mit sehr vielen Frauen gesprochen, aus wirklich allen sozialen Schichten, aus allen Bildungsniveaus und von allen auch ethnischen, kulturellen Hintergrund sind. Also es kann wirklich, also allein von den äußerlichen Merkmalen, also was ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch Alter und so weiter, kann es alle betreffen. Also das war erstmal auch eine schockierende Erkenntnis, dass es jetzt nicht nur Frauen aus prekären Milieus sind, finanziell oder sozial oder eben aufgrund einer Migrationsgeschichte schlecht angebunden oder integriert in die deutsche Öffentlichkeit, sondern es trifft wirklich, kann alle treffen. Also wir haben von der Hochschullehrerin bis zur jugendlichen Studentin wirklich mit allen möglichen Menschen gesprochen, Krankenschwestern, eine Polizeibeamtin war sogar darunter, deren Mann, der die Gewalt verübt hat, auch Polizeibeamter war. Also das hat uns schon sehr, sehr geschockt und das war das eine, was uns erstaunt hat, dass es waren jetzt keine, ich sag jetzt mal böse, verhuschten Opfer, die irgendwie, ja, total gebrochen waren, sondern ganz, ganz starke Frauen, die einfach wirklich gesagt haben, mir ist hier Unrecht passiert, ich will, dass das in die Öffentlichkeit kommt und ich habe einfach die Schnauze voll. Also das waren wirklich sehr, sehr selbstbewusste Frauen, die wir da getroffen haben. Und es gibt halt so bestimmte Muster, die ähnlich sind. Also das haben wir immer wieder gehört. Also von sehr Also so ganz häufig ist es so, dieses Märchenprinz am Anfang, das war ein ganz toller Mann, der hat mich auf den Händen getragen, der fand das alles, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt mit jemandem. Und ganz häufig dann in dem Moment, wo die Frau schwanger ist, wo das Kind geboren ist, da ändert sich dann der Mann. Das ist sowas, was sehr häufig ist. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Sie ist sozusagen abhängig von ihm. Sie ist in einer sehr schwachen Situation und dann fängt er an, sie zu kontrollieren, sie zu sehr viel zu befehlen, bis in die kleinsten Details. Also was sie wohl im Kühlschrank hinstellt, sie kann nicht mehr telefonieren, ohne dass er sie kontrolliert. Und dann auch, dass das immer mehr wird. Und wenn dann noch eine Lebenskrise dazukommt, also wenn der Mann arbeitslos wird, eine Suchtproblematik hat, eine schwere Krankheit, irgendwelche Probleme im Freundeskreis, was auch immer, und die Frau dann sagt, so, jetzt reicht's mir, aber jetzt gehe ich, das ist quasi dann der gefährlichste Moment. Also das hat die Forschung so rausgearbeitet, also da gibt es auch richtig Präventionsmodelle dazu, zum Beispiel von Jane Monckton Smith, einer Kriminologin aus Großbritannien, eine relativ neue Studie, und auch schon vor vielen Jahren von Luise Greul, Professorin an der Hochschule Bremen für Verwaltung. Die haben das so rausgearbeitet, diese Spirale oder diese Dynamik der Beziehung, so hat es Frau Greul genannt, das haben wir in diesen Geschichten quasi fast lehrbuchmäßig gesehen. Und das ist so krass, dass die Frauen da so drin sind und die da nicht rauskommen und denen keiner hilft. Und dass das da also quasi sehenden Auges zum Teil solche Verbrechen passieren, obwohl so viele Anzeichen da waren. Das war eigentlich bei fast allen der Fall und das ist das, was uns eigentlich am meisten erschreckt hat.
Weil du gerade von Hilfe gesprochen hast, jetzt vielleicht einen Blick auf das Hilfesystem nehmend, da liest man in den Geschichten einerseits von viel auch Versagen oder vermeintlichen Fehlern der Behörden, sei es jetzt Justiz oder Jugendamt oder Polizei, wie sie da auch nicht zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch eine Geschichte, die aufzeigt, wie Prävention durchaus auch funktionieren kann in diesem Fall. Ich glaube, das hast du auch gerade schon genannt, das Hochrisikomanagement, wie gut oder nicht gut und präventiv funktioniert so das Hilfesystem. Kannst du da einen Einblick geben, wie das aktuell da und wie unterschiedlich aufgestellt ist?
Das ist halt, unterschiedlich ist eigentlich das Stichwort. Also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist halt das Problem. Das ist halt eine Gesetzgebung oder diese Zusammenarbeit, wie du sie gerade schon geschildert hast, zwischen den Behörden, was in diesen Fällen eigentlich das wirksamste Mittel ist und eigentlich unerlässlich. Das muss organisiert werden und das muss gewollt werden und das muss angestoßen werden. Das muss eine Struktur bekommen. Und das ist alles kommunale Gesetzgebung eigentlich, ne? Das ist das Problem. Also Polizei zum Beispiel ist ja Ländersache und dann sind die Polizeien unterschiedlich organisiert. Die haben ja dann wiederum Polizeidirektionen oder Inspektionen oder Präsidien, je nachdem, wie das heißt ja auch in jedem Bundesland anders. Dann die Jugendämter sind ja auch kommunal strukturiert, die ganzen Hilfe, Beratungsstellen und so weiter sind fast alle eigentlich von den Städten finanziert. Das heißt, das ist eigentlich alles auf kommunaler Ebene. Und da kommt es halt sehr stark drauf an, wie ist die Polizei, wie ist die Kommune aufgestellt finanziell und was habe ich da für Leute, die sich engagieren, also die sowas anstoßen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, dass es sozusagen immer auf die Leute vor Ort ankommt und auf eine gewisse Gesetzgebung auch in der Landesgesetzgebung, die dann bestimmte Leute zwingt. Und es ist halt einfach alles so zäh und so langsam, bis das jetzt von Bundesebene irgendwas gibt, das dann runtergebrochen wird auf die Landesebene, dann runtergebrochen wird auf die kommunale und vielleicht noch kleinteiliger. Und deswegen ist das in Deutschland ein absoluter Flickenteppich. Also es gibt vielleicht in manchen Großstädten oder auch in manchen gut organisierten Gemeinden da ganz gute Beispiele, wo viel getan wird. Was wir als Positivbeispiel haben, ist Rheinland-Pfalz. Also da gibt es sehr engagierte Leute, die dieses sogenannte Hochrisikomanagement eingeführt haben, flächendeckend im gesamten Bundesland. In Mecklenburg-Vorpommern ist das auch so und noch in Hessen und Hamburg zum Beispiel. Aber im Rest der Bundesländer ist es halt so, dass die sehr, also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt es ein Pilotprojekt. Damals, als ich das geschrieben hatte, das Buch, da war ich auch bei so einer Schulung mit dabei. Es war super interessant. Da hat die Polizeidirektion Halle das angefangen zu machen. Dann kam Corona dazwischen. Dann wurde es erstmal wieder liegen gelassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die momentan sind, aber es ist alles sehr zäh und sehr langsam. Und ich glaube nicht, dass es bis dato funktioniert und schon gar nicht flächendeckend in ganz Sachsen-Anhalt. Also das sind so Sachen, das ist einfach halt sehr zäh und sehr langsam und es passiert immer wieder was, da kommen Leute und stoßen das an und dann kommt sowas wie Corona oder in Sachsen zum Beispiel ist eine Frau von der Polizei, die dafür zuständig war, in Mutterschutz gegangen, dann hatten sie keinen Ersatz dafür, dann bleibt das auch erstmal wieder liegen. Ne? Es ist halt nicht Prioritätenliste Nummer 1. Frauenhausplätze sind immer noch freiwillige Leistungen der Kommunen. Da könnte es ein Bundesgesetz geben. Es könnte auch Geld vom Bund gezielt geben, um das alles zu fördern. Und das wird halt alles nicht gemacht. Also es ist nicht Prioritätenliste Nummer 1, ja, obwohl es eigentlich ein Problem der inneren Sicherheit ist, genauso wie Terrorismus oder Rechtsextremismus, wo es im Vergleich dazu deutlich mehr Geld gibt.
Und neben all den Problemen, die ihr in eurem Buch ansprecht, wo eben die Behörden nicht zusammenarbeiten, wo Frauen auch seitens der Justiz nicht geglaubt oder falsche Vorschläge gemacht werden, wie sie sich zu verhalten haben ihrem Partner gegenüber und dann ja noch mehr Gewalt erfahren. Ja, neben all diesen Problemen beschreibt ihr in eurem Buch eben auch Lösungsstrategien. Eine dieser Lösungsstrategien ist eben das Hochrisikomanagement, wie es das in Rheinland-Pfalz gibt, wo die Behörden eben zusammenarbeiten. Ihr benennt aber auch noch andere, ich sag mal, Lösungsstrategien die werden benannt, zum Beispiel vom Juristinnenbund und ihr schaut auch nach Spanien. Kannst du da nochmal einen Einblick geben, ja, in welche Richtung es jetzt gehen muss, in der auch Anerkennung und vor allem Prävention von Femiziden?
Naja, also erstmal finde ich ja tatsächlich den Begriff Femizid unglaublich wichtig, deswegen heißt das Buch ja auch so, da sind uns Caroline und ich auch sehr, sehr einig. Indem man den Begriff Femizid verwendet, steckt ja all das drin. Also es ist ein strukturelles Problem. Es ist auch ein Problem, was mit unseren Rollenbildern in der Gesellschaft zu tun hat. Ein Problem, dass wir halt noch lange nicht so emanzipiert sind, wie wir zu glauben scheinen. So. Und das muss erstmal öffentlich gemacht werden und das muss bewusst gemacht werden. Also erst, wenn wir sozusagen uns klar dazu bekennen, ja, wir haben da ein Problem und ja, das ist ein strukturelles Problem, das ist ein politisches Problem und es ist ein Problem in einer relevanten Größenordnung. Ja, wir reden hier von ungefähr 130 Frauen, die alleine in Partnerschaftstötungen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet werden. Da sind die anderen Sexualdelikte durch Unbekannte oder sowas noch gar nicht mit dabei, was ja auch Femizide sind. Also wir haben hier in Größenordnungen und 200 Tötungsversuche noch dazu, ja. Also dass man einfach sagt, das ist wirklich ein Problem der inneren Sicherheit und mit dieser Prioritäten, also und das nehmen wir jetzt auch so als Priorität, das muss politisch geschehen. Also es ist jetzt auch seit dem Erscheinen des Buches ein bisschen was passiert. Die Gleichstellungsministerinnenkonferenz hat einen Antrag gebracht und so weiter. Und das muss halt erstmal bewusst sein und dann muss es natürlich Geld geben, muss es Reformen geben, muss es Gesetze geben, die alle in die Richtung gehen, die Femizide zu verhindern. Spanien hat das gemacht, da hat es aber auch es gab einen ganz, ganz schlimmen Fall von Femizid von Ana Orantes, bekannter Fall in den 90er Jahren. Die hat in einer Talkshow gesagt, dass ihr Mann sie drangsaliert und mehrfach schon versucht hat, umzubringen und so weiter und so fort, hat ihre Geschichte in der Talkshow erzählt, sehr ergreifend, und auch erzählt, dass halt die Behörden, da war es noch viel schlimmer, die durften, also sie waren geschieden und sie hat, also die haben quasi, mussten beide in diesem Haus wohnen bleiben, ne, völlig unvorstellbar, und sie wurde null geschützt von den Behörden, obwohl sie es mehrfach gesagt hatte, und einige Zeit nach der Talkshow hat der Mann sie mit, also bewusstlos geschlagen, mit Benzin übergossen und angezündet. Und das hat die spanische Öffentlichkeit aufgerüttelt und die haben das zur Chefsache gemacht sozusagen. Da gibt es einen großen Pakt gegen häusliche Gewalt. Da gibt es Gesetze, die das spezifisch bestrafen. Ganz wichtig, es gibt Schwerpunktstaatsanwaltschaften, wo nur Spezialisten in diesem Thema arbeiten, die genau wissen, wie diese ganzen Gewaltmechanismen funktionieren. Und es werden halt auch diese Fälle nicht mehr unter den Tisch gekehrt. Ne? Also Stalking zum Beispiel, wenn die alle auf einem Tisch bei einem Staatsanwalt laufen, dann merkt er, okay, das sind ja 30 Fälle im Monat so ungefähr, da muss was laufen, als wenn es jedes Mal bei jemand anders landet. Ne? Also Schwerpunkt Staatsanwaltschaften sind ganz, ganz wichtig und viel, viel Geld. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, das war auf jeden Fall mehrere Milliarden Euro, die Spanien bereitgestellt hat zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die haben ein Femizid-Zählungstool, auch ganz große Wissenslücke in Deutschland. Wir haben ja nicht mal ordentliche Zahlen, also das ist ja alles nicht richtig aufbereitet. Ne? Die haben halt, die zählen jeden Femizid. Bei denen ist es auch so, jeder Femizid kommt in die Abendnachrichten. Und es werden Banner zum Beispiel an Rathäusern aufgehangen. Also es gibt ein Rathaus in Spanien, wo bei jedem Femizid ein Banner aufgehängt wird. Also solche Sachen. Es gibt riesige Demos. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ja. Und dafür, um diese überhaupt zu ergreifen, man kann die Einzelnen ja diskutieren. Es gibt auch so Notrufknöpfe, die die Frau dann hat, den sie nur drücken muss, wenn der Typ vor ihrer Tür auftaucht. Und schon klingelt bei der Polizeidirektion der Zuständigen das Telefon. Ohne dass sie jetzt erstmal umständlich aufs Handy wählen muss und sich dann durchtelefonieren muss und nochmal umständlich ihren Sachverhalt erklären muss. Sie drückt auf den Knopf und fertig. Also solche Sachen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und man muss es nur wollen, man muss es nur angehen. Und dafür muss man das Problem erstmal anerkennen. Weil wenn man denkt, wir haben kein Problem und wir sind ein super emanzipiertes Land und wir haben ja ein gutes Schutzsystem, dann brauche ich natürlich auch nichts zu ändern.